Deutschlandfunk. Der Tag.
Wann kommt eigentlich die Zeitenwende für den Klimaschutz? Das könnte man sich an diesem Mittwoch fragen, einen Tag nach der 30-stündigen Marathonsitzung in Berlin. Die Spitzen der Ampel haben unter anderem beschlossen, Autobahnen und Schienentrassen schneller auszubauen, die Lkw-Maut zu erhöhen und Öl- und Gasheizungen peu à peu auszutauschen zugunsten klimaschonender Wärmeanlagen. Vieles in dem 16-Seiten-Papier bleibt allerdings auch nach dieser Endlos-Sitzung vage. Die Ampel zeigt sich aber zufrieden.
Ich glaube, wir drei stehen hier hochzufrieden.
Das ist zwischen drei Parteien kein einfacher Aushandlungsprozess. Und ich würde vielleicht sogar sagen, und deshalb haben wir uns auch ein bisschen Zeit dafür genommen, dass stellvertretend für die Gesellschaft in dieser Ampel Konflikte, Fragen, Interessen miteinander ausverhandelt werden.
Man schweigt sich auseinander. Und man diskutiert sich zusammen.
Nacheinander gehört haben wir da den SPD-Chef Lars Klingbeil, die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang und FDP-Chef Christian Lindner. Die Reaktionen der anderen auf die Klimaschutzbeschlüsse der Ampel fallen unterdessen teils vernichtend aus. Besonders die Umweltverbände sind entsetzt. Was ein Anzeichen dafür sein könnte, dass die FDP sich in vielem durchgesetzt hat in diesem Koalitionsausschuss. Wir gucken uns das gleich genauer an. Und wir erfahren, wie Deutschland mehr Fachkräfte aus dem Ausland anwerben will. Kanada gilt da als riesengroßes Vorbild. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie zuhören. Hallo. Ich gucke jetzt mal kurz zurück in die Vergangenheit. Da gab es im Bundestagswahlkampf 2021 einen SPD-Spitzenkandidaten, auf dessen Wahlplakaten stand doch tatsächlich Kanzler für Klimaschutz. Nicht nur, dass dieses Image des Klimakanzlers geklaut war bei Altkanzlerin Angela Merkel. Dieses Wahlplakat klang auch noch so, als habe Olaf Scholz mit den Versäumnissen der Vorgängerregierung beim Klimaschutz nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. Dass die SPD mitregiert hat in der GroKo und Scholz sogar Finanzminister war, geschenkt. Heute hat der Hanseat, inzwischen ja selbst Kanzler, bei der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag denselben Spin noch einmal bedient. Früher war alles schlechter.
Das ist der Unterschied zu früher. Es wird Tempo geben, Beschleunigung und der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
Das konnte Andreas Jung, Klimaexperte der Unionsparteien, so natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
Wir haben gemeinsam in der Großen Koalition ein Klimaschutzgesetz beschlossen, um die Verbindlichkeit bei den Klimazielen sicherzustellen. Mit Ihren neuen Partnern wollen Sie die wesentlichen Fortschritte dabei jetzt wieder abschaffen. Verbindliche Jahresziele, verbindliche Sektorenziele, die Pflicht zum sofortigen Nachsteuern, wenn ein Ziel nicht erreicht wurde, alles soll weg.
Also Frage, kommt jetzt alles weg an Klimaschutz oder wird jetzt alles besser? Fragen wir an Katrin Büsker, unsere Klimaexpertin im Hauptstadtstudio. Moin, moin nach Berlin.
Hallo, grüße dich.
Ja, lass uns da ein bisschen versuchen, diesen Dschungel zu durchforsten, der 16 Seiten, die da nach der Marathonsitzung der Ampel beschlossen worden sind. Magst du uns zum Einstieg kurz sagen, was du für die wichtigsten Beschlüsse hältst?
Also ich glaube, die allerwichtigste Erkenntnis ist tatsächlich, dass die Koalition auf jeden Fall das Bestreben hat, zusammenzubleiben. Dass es den Akteuren aber total schwer fällt, irgendwie gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden, weil sie eben in vielen Fragen so unterschiedlich denken. Und eben, das sieht man beim Klimaschutz. Das macht Einigungen einfach total schwer. Ich finde, man erkennt das jetzt bei der Änderung des Klimaschutzgesetzes, dass da dann einfach keine Projekte rauskommen, die aus einem Guss sind. Aber auch in der Frage, welche Rolle beispielsweise der Emissionshandel spielen sollte, da finden die Partner nicht so richtig zusammen. Insofern, es gibt einfach keinen so richtig klaren Kurs. Auch hier viele kleine Kompromisse, viele kleine Stellschrauben, aber keine große Idee. Das ist für mich irgendwie so das Fazit dieser 16 Seiten.
Bevor wir da ein bisschen genauer in die Details gehen, kannst du noch zu Beginn eine Einschätzung liefern, wo du denn Fortschritte siehst?
Also wenn man nach der Masse der Beschlüsse geht, dann müssten theoretisch auf diesen 16 Seiten die größten Fortschritte im Verkehrssektor kommen, weil den betreffen die meisten Punkte. Aber auch da wieder sehr, sehr kleinteilig. Teilweise wird da auch nur Bekanntes bekräftigt. Die Grünen sind bemüht, die Regelung zur Maut als Gamechanger darzustellen. Künftig soll es so laufen, dass die Lkw-Maut höher wird, gemäß des CO2-Ausstoßes. Da gibt es einen festgelegten Preis von 200 Euro pro Tonne CO2. Das ist schon ziemlich hoch. Und ein Großteil der Einnahmen aus der Lkw-Maut, der soll in die Finanzierung des Schienensystems fließen. Das bedeutet, Straße finanziert Schiene. Das ist schon wirklich eine Neuerung und ich glaube auch wirklich ein sinnvoller Punkt. Also da würde ich sagen, kann man sowas wie einen Fortschritt erkennen. Rückschritte würde ich tatsächlich beim Klimaschutzgesetz erkennen. Das können wir ja gleich vielleicht einfach nochmal vertiefen.
Das machen wir. Bleiben wir fürs erste Mal beim Verkehr. Du hast jetzt die Maut und die Schiene schon angesprochen. Kommen wir mal auf diese ominösen 144 neuen Autobahnprojekte, die da in dem Papier der Ampel genannt sind. Ich nenne das mal 144 Kröten, die Grünen da schlucken mussten. Aber vor allem ist ja ein Problem, dass sich noch gar nicht aus dem Papier jetzt ablesen lässt, was genau mit diesen Projekten jetzt gemeint ist, was genau da verbessert oder ausgebaut werden soll. Oder weißt du da mehr?
Das ist eigentlich schon ziemlich klar. Also es geht darum, dass es um Teilprojekte zur Engpassbeseitigung gehen soll. Gut, darunter kann sich jetzt niemand was vorstellen. Konkret geht es um eben diese Liste von 144 Projekten, die im Bundesverkehrswegeplan stehen unter einer ganz bestimmten Kategorie. Und da geht es um Autobahnausbau, das heißt konkret um die Erweiterung von Fahrbahnen, also dass beispielsweise der A8 noch zusätzliche Fahrspuren hinzugefügt werden sollen. Diese Liste der 144 Projekte, wie gesagt, im Bundesverkehrswegeplan, und da ist jetzt der Clou innerhalb dieser Einigung, die gestern gefunden worden ist. Die Festschreibung geschieht im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im Einvernehmen mit dem jeweils betroffenen Bundesland. Nun ist es so, dass eigentlich der Autobahnbau ja eine Sache des Bundes ist und die Bundesländer zuletzt gar nicht so richtig viel mehr damit zu tun hatten. Jetzt muss aber im Zuge dieses Prozesses jedes Bundesland sagen, ja, dieses Projekt hätten wir tatsächlich sehr, sehr gerne. Deshalb definieren wir das dann als im überragenden öffentlichen Interesse liegend. Das heißt, hier kommt nochmal ein politischer Prozess in den nächsten, ja, wahrscheinlich Monaten in Gange, um konkret die Liste tatsächlich festzulegen. Und ich prognostiziere, das werden nicht diese ganzen 144 Projekte sein. Und dann ist der Weg, wie gesagt, sie als im überragenden öffentlichen Interesse liegend zu definieren. Und das bedeutet eben, ja, dass bei Güterabwägungsentscheidungen, wenn Gerichte beispielsweise entscheiden müssen, ob das jetzt genehmigt wird, die sozusagen einen kleinen Pluspunkt bekommen. Das hat man ja schon gemacht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die wurden auch so definiert. Und das macht eben dann die Entscheidung. Es gibt denen sozusagen einen Pluspunkt auf dem Zettel.
Ich möchte gerne nochmal bei den Details bleiben. Du hast jetzt als ein Beispiel genannt A8, dann kommt dann eine neue Spur dazu. Es geht also um viele unterschiedlichen Arten des Ausbaus. Wird es denn konkret wirklich auch neue Autobahnen geben?
Also es wird weiterhin neue Autobahnen in Deutschland geben, ja. Aber diese Beschlüsse zur Planungsbeschleunigung, die beziehen sich tatsächlich nur auf den Ausbau von Autobahnen. Das war ja die sehr, sehr große Streitfrage, inwieweit da Beschleunigungshebel umgelegt werden sollen. Die Koalition hat nicht darüber gestritten, diese Grundsatzfrage, ob es überhaupt noch neue Autobahnen geben soll. Das stand nicht zur Debatte. Also sowas wie die A100, das ist jetzt nach wie vor nicht vom Tisch. Das wird von diesen Beschlüssen aber nicht erfasst.
Oh Gott, also nach der Marathonsitzung ist vor der Marathonsitzung.
Ja, weil ganz viele Fragen auch tatsächlich noch offen geblieben sind. Also jetzt mal abseits dieser 144 Projekte, wo ich schon gesagt habe, die Liste wird noch ausgedünnt. Auch viele andere Fragen sind tatsächlich noch gar nicht so konkret beantwortet. Also ja, die nächsten Marathonsitzungen stehen an.
Und wenn wir jetzt neben Spurenausbau nochmal auf die Brücken schauen, da wird jetzt die eine oder andere hier in Nordrhein-Westfalen gesprengt, weil sie so marode ist und eben neu gebaut werden muss. Wäre das nicht auch eine der viel zitierten Prioritäten gewesen?
So ist es. Das wird aber auch gemacht. Da werden die Rahmenbedingungen auch nochmal deutlich vereinfacht, sodass alte Brücken eben schneller ersetzt werden können und auch an aktuelle Entwicklungen angepasst werden können. Also das heißt beispielsweise, dass für Ersatzbauwerke das Planfeststellungsverfahren entfallen kann und es dadurch eben schneller gehen kann, da nicht nochmal Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden müssen, was es auch dann entsprechend schneller macht. Und selbst wenn eine Brücke nicht nur erneuert, sondern sondern vielleicht sogar verbreitert wird, also noch eine zusätzliche Fahrspur bekommt. Auch das kann schneller passieren jetzt. Da ist tatsächlich noch mal ein bisschen mehr auch gemacht worden als bei den konkreten Autobahnausbauprojekten, die ja nur im überragenden öffentlichen Interesse sind, was so viel nicht verändert.
Ein weiteres Ziel der Ampelregierung, bis 2030 soll es 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen geben. Ist das zu schaffen?
Wünschenswert wäre es. Im Moment haben wir in Deutschland 48,76 Millionen Fahrzeuge auf den Straßen. Das ist in diesem Jahr tatsächlich auch ein neuer Rekord, der da erreicht worden ist. Und davon ist 1 Million elektrisch. Das ist jetzt noch nicht so super, um ehrlich zu sein. Und wenn wir auf 15 Millionen wollen, müsste sich da einiges tun. Aber es sind jetzt ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Und tatsächlich sind Regelungen getroffen worden, die auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur noch mal verbessern sollen, ausweiten sollen. Es ist absehbar, dass jetzt auch günstigere Modelle auf den Markt kommen werden. Dann ab 2035 ja das Aus für Emissionen aus dem Auspuff, was auf EU-Ebene beschlossen worden ist. Also die Leitentscheidungen Richtung Elektromobilität, die sind geschaffen. Jetzt muss der Markt das Seine tun und natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Mein Kollege Philipp May, der hier ja auch gelegentlich zu hören ist im Podcast, würde jetzt wahrscheinlich einen kleinen Trommelwirbel einspielen. Reichen diese Beschlüsse, um die Klimaziele im Verkehrsbereich einzuhalten?
Das ist total schwer auch zu beantworten. Auch weil diese Beschlüsse jetzt ja erstmal noch in Gesetzesform gegossen werden müssen. Dann kommt dann auch auf die Details an, dann die praktische Umsetzung. Also wenn die Stärkung der Schiene gelingt, wofür jetzt ja auch entsprechend Maßnahmen getroffen worden sind bzw. werden, das würde schon einen erheblichen Beitrag leisten. Allerdings dieser Ausbau von Autobahnen, der könnte negativ zu Buche schlagen. Mehr Spuren, das bedeutet in der Regel mehr Verkehr und es ist verkehrswissenschaftlich dutzendfach belegt, auch wenn die FDP da gerne was anderes behauptet. Die sagt, mehr Spuren bedeuten weniger Stau und das sei gut fürs Klima. Naja, also wenn diese 144 Projekte alle umgesetzt würden, das wäre schon tatsächlich ein Problem. Und das Verkehrsministerium rechnet ja auch mit einer Zunahme des Verkehrs. Es gibt eine Prognose bis 2050, dass sowohl der Individualverkehr als auch der Güterverkehr deutlich steigen wird. Das würde mehr CO2-Emissionen bedeuten unter den derzeitigen Voraussetzungen. Und das ist ja auch die Entwicklung der letzten Jahre. Da hat der Verkehrssektor immer mehr CO2 ausgestoßen. Also da ist halt total viel zu tun. Ob das jetzt reicht, ich würde ein Fragezeichen dran setzen.
Genau, und damit kommen wir zum nächsten wichtigen Stichwort, nämlich dem Klimaschutzgesetz, das die Große Koalition ja noch beschlossen hat, wo es eben diese berühmten Sektorenziele gab, die da festgelegt wurden. Jeder Bereich, Landwirtschaft, Gebäude, Verkehr natürlich, muss ein bestimmtes Maß an CO2-Einsparungen vorweisen können. Und genau diese Sektorenziele werden jetzt aufgeweicht. Ist das vertretbar? Oder kannst du zunächst noch mal erklären, wie das genau aufgeweicht wird?
Ja, bislang war es ja so, dass wenn die Emissionsminderungsziele nicht erreicht wurden, dann ein Sofortprogramm fällig wird. Das heißt, das Verkehrsministerium musste dann Maßnahmen auf den Tisch legen innerhalb einer bestimmten Frist, um nachzusteuern. Die Verantwortlichkeit, die war hier also total klar geregelt. Jetzt wird das halt abgeschafft. Sofortprogramme soll es nicht mehr geben und die einzelnen Sektoren sollen künftig miteinander verrechnet werden können. Wenn also der Verkehr zu viel ausstößt, ist das kein Problem, wenn ein anderer Sektor seine Emissionen deutlich mindert, dann kann man das verrechnen. Erst wenn die Gesamtmenge an Emissionen der gesamten Sektoren zu hoch ist, dann müssen die verursachenden Sektoren was tun, wird dann Gesamtaufgabe der Bundesregierung. Das heißt, wir haben hier eine Verantwortungsdiffusion. Und das erscheint mir ziemlich problematisch, weil dadurch eben diese klare Zuständigkeit ja deutlich abgeschwächt wird, eigentlich im Grunde weg ist. Und das macht es eben auch schwieriger, die kritischen Sektoren auf Kurs zu bringen. Also beispielsweise den Verkehrssektor, wo sich einfach wirklich etwas tun muss. Man erntet damit sozusagen die low-hanging fruits, also das, was man erstmal leicht umsetzen kann. Und an die eigentlichen Klopper, Gebäude und Verkehr kommt man jetzt nicht mehr so richtig schnell dran. Beziehungsweise schnell noch nie, aber jetzt halt auch nicht nachhaltig. Und man muss dazu sagen, diese Sofortprogramme, die waren der FDP immer ein Dorn im Auge, weil es hätte auch dadurch irgendwann passieren können, dass als Sofortmaßnahme sowas wie Fahrverbote kommen oder gar ein Tempolimit. Das will die FDP ja um jeden Preis vermeiden. Darauf hätte man den zuständigen Minister dann rechtlich festnageln können und das ist jetzt nicht mehr möglich.
So, noch so ein Dorn im Auge der FDP ist der Heizungstausch, der ja nach den Wünschen von Bau- und Energieministerium ab 2024 in Form von Wärmepumpen nur noch stattfinden soll. Ist da jetzt klarer, was vor allem auf die Mieterinnen und Mieter in Deutschland zukommt an Kosten?
Nee, aber die Kosten jetzt zu berechnen ist auch schwierig, weil niemand absehen kann, wie sich die Märkte entsprechend entwickeln. Also klar ist, dass es keine Festlegung allein auf die Wärmepumpe geben wird, wobei die im Vorfeld auch nicht so klar war, wie einige das suggeriert haben. Da war schon auch gerade im Ersatz einiges möglich. Jetzt steht hier im Papier, dass ein technologieoffener Ansatz verfolgt werde. Ja, mehr steht da aber auch nicht, außer dass im April das Ganze ins Kabinett soll und vor der Sommerpause das Gesetz kommen soll. Niemand werde im Stich gelassen und das Ganze werde gefördert. So richtig klar ist das tatsächlich noch nicht, was dabei rauskommen wird. Da müssen wir die konkreten Änderungen am Gesetzentwurf nochmal abwarten.
Also wir können nur in aller Vorsicht gesprochen davon ausgehen, dass es teurer wird und jetzt eben entscheidend sein wird, welche Entlastungen die Ampel möglicherweise in den Gesetzentwurf noch mit einbaut. Aber dann ist
da würde ich widersprechen, ehrlicherweise.
Ah, ja,
also zu sagen, dass es teurer wird, es wird in jedem Fall teurer, weil auch die fossilen Grundstoffe ja teurer werden. Erdöl und Erdgas sind mit einem CO2-Preis belegt.
Da wurden wir ein bisschen unsanft eben unterbrochen. Da gab es ein Leitungsproblem zwischen dem Hauptstadtstudio bei dir in Berlin und mir hier im Kölner Funkhaus. Ich versuche nochmal anzuknüpfen an Katrin. Wir waren gerade beim CO2-Preis, der gerade beim Heizen eben auch dafür sorgen wird, dass es sowieso teurer wird für Mieterinnen und Mieter, für Eigentümer in den kommenden Jahren. Ist da schon absehbar, wann dieser CO2-Preis weiter steigt?
Naja, es gibt ja das nationale Handelssystem, wo einfach in den nächsten Jahren schrittweise immer 5 Euro draufgesetzt werden. Und ab 2027 soll der europäische Emissionshandel übernehmen, voraussichtlich mit einem Einstiegspreis von 50 Euro pro Tonne CO2. Und das wird absehbar Erdöl und Erdgas dann deutlich teurer machen. Das heißt, auch die jetzigen installierten Heizsysteme werden dadurch im Betrieb schlichtweg teurer. Auf der anderen Seite kann es sein, dass durch den Markthochlauf von alternativen fossilfreien Systemen diese Stück für Stück günstiger werden, beispielsweise die Wärmepumpe. Wenn davon mehr produziert werden, dann kann es sein, dass der Preis sinkt. Insofern, da ist im Moment sehr viel in Bewegung und ja, in vielen Bereichen noch nicht so ganz absehbar, wie sich das entwickeln wird. Was so ein bisschen das Grundproblem dieser Klimakrise ist und der Dekarbonisierung, die wir im Moment erleben, also der Umstellung auf fossilfreie Technologien, dass wir da echt Neuland betreten. In dem Fall darf man es, glaube ich, sagen. Beim Internet durfte man es nicht sagen. Und das ist dann entsprechend auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden.
Dann lass mich nur noch eine Schlussfrage bitte stellen, bevor du in die nächste Podcast-Produktion schon musst. Stimmt diese allgemeine Wahrnehmung, die Umweltverbände sind auf den Bäumen, die Grünen gucken etwas betröppelt, geht die FDP aus diesen Verhandlungen als Gewinner heraus?
Jein. Also die FDP hat gestern fantastisch kommuniziert. Das muss man ihr, glaube ich, wirklich zugute halten. Und Christian Lindner hat in diesem Pressestatement am Abend auch ein paar Dinge gesagt, die sich so schriftlich nicht in dem Abschlusspapier finden. Und insofern, also es gab dann auch aus der Pressestelle sehr schnell diese Liste von Autobahnprojekten. Es gab schnell ein Papier, wie man die Dinge denn betrachtet. Also sozusagen mit einem eigenen FDP-Spin, so nennen wir das dann ja. Die ganzen Parteimitglieder haben das gefeiert, während die Grünen bei Twitter damit beschäftigt waren, zu erklären, dass das mit dem Klimaschutzgesetz alles nicht so schlimm ist und mussten erstmal Feuer austreten. Also ich glaube, in Sachen Kommunikation kann man schon sagen, dass die FDP das hier wirklich ausgezeichnet gemacht hat und sich bei einigen Dingen auch definitiv durchgesetzt hat. Stichwort Klimaschutzgesetz. Wenn man dann die Seiten durchblättert, findet man schon Aspekte, wo man denkt, ah, okay, das ist aber ein Punkt, den würde ich eher den Grünen zuschreiben. Habe jetzt auch mit einigen Abgeordneten darüber gesprochen, die das auch so sehen. Gerade so was den Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft, sind da schon ein paar sehr interessante Detaileinigungen drin, die sich aber am Ende nicht so richtig gut der Öffentlichkeit verkaufen lassen.
Dankeschön ins Hauptstadtstudio an Katrin Büsker. Tschüss, bis bald.
Ciao.
Mehr Lohn für gute Arbeit. Dafür gehen in Deutschland gerade richtig viele Leute auf die Straße. Zuletzt am Montag. Busfahrerinnen, Pfleger, Erzieherinnen, Lokführer und viele, viele mehr. Sie alle fordern nicht nur eine bessere Bezahlung, sie fragen sich auch, was wird aus meinem Job, wenn ChatGPT und Roboter künftig mehr zum Einsatz kommen? Ist die Digitalisierung eigentlich durchweg was Gutes? Und die andere Frage, was passiert mit der Lohnentwicklung in Deutschland, wenn immer mehr Arbeitskräfte einwandern, die möglicherweise eine kürzere Ausbildung haben und die sich mit weniger Lohn zufrieden geben als einheimische Fachkräfte? Also viele, viele Fragen kommen da zusammen, die ich alle bei Dirk Oliver Heckmann abladen kann. Hallo erstmal ins Hauptstadtstudio, Dirk Oliver.
Ja, hallo Barbara.
Wir zwei haben uns heute verabredet, weil das Bundeskabinett am Vormittag das sogenannte Fachkräfte-Einwanderungsgesetz beschlossen hat. Denn wir brauchen Einwanderung. Das meinen jedenfalls die beiden zuständigen Ressortchefs für Arbeit und Inneres, Nancy Faeser und Hubertus Heil. Sie sind beide Sozis.
Alle großen Aufgaben unserer Volkswirtschaft und unserer Gesellschaft, ob das in der Pflege ist, bei der Energiewende, der Digitalisierung, oder zum Beispiel beim Wohnungsbau werden wir nicht schaffen ohne Fachkräfte.
Mit unserem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden wir mehr Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt möglich machen und der ist auch dringend notwendig.
Doc Oliver, jetzt bist du an der Reihe. Warum brauchen wir mehr Fachkräfteeinwanderung?
Tja, Barbara, das ist einfach so. In wenigen Jahren gehen Millionen Menschen, nämlich die sogenannten Babyboomer, die gehen in den Ruhestand. Die Prognosen sagen, im Jahr 2035 fehlen deswegen 7 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland. Das ist schon eine ziemlich gewaltige Zahl. Und auch schon heute ist es ja so, dass hunderttausende Fach- und auch normale Arbeitskräfte fehlen. Wenn du auf der Suche bist, Barbara, nach einem Handwerker, dann weißt du, was los ist. Und ohne Fachkräfte zum Beispiel ist ja auch die Energiewende beispielsweise als ein Thema überhaupt gar nicht zu schaffen. Wir brauchen Leute, die dann eben Wärmepumpen zum Beispiel installieren oder Solarpanels. Aber es fehlen auch heute schon bereits viele, viele Arbeitskräfte in den Bereichen Pflege, beim Einzelhandel, in der Gastronomie. Wenn man einkaufen geht oder essen gehen will, man sieht immer wieder die Schilder, hier eingeschränkte Öffnungszeiten beispielsweise. Und das Ganze, das kann über kurz oder lang auch zu einer Wachstumsbremse führen und den Schaden hat dann die ganze Gesellschaft.
Und wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, diese Fachkräftesicherung, wie soll die gelingen?
Also, da sagt Hubertus Heil, der Arbeitsminister, das Erste ist, dass Potenzial im Inland gehoben werden soll. Also, das heißt ganz konkret, mehr Frauen sollen im Erwerbsleben integriert werden. Menschen auch mit Handicaps sollen die Möglichkeit haben, sich mehr im Arbeitsprozess zu beteiligen. Und auch junge Menschen ohne Schulabschluss und ohne Ausbildungsplatz beispielsweise, denen soll verstärkt eine Chance gegeben werden, um diese Leute eben auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und deswegen hat das Kabinett nicht nur ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet oder auf den Weg gebracht, vielmehr, wie du gerade schon sagtest, sondern nebenher auch noch ein Aus- und Weiterbildungsgesetz inklusive einer Ausbildungsgarantie für Leute, nämlich die auf dem normalen Ausbildungsmarkt keine Chance haben, da leer ausgehen. Denen soll von staatlicher Seite ein Angebot gemacht werden. Es soll auch ein Mobilitätszuschuss beispielsweise gewährt werden für Leute, die in Regionen leben, wo es eben zu wenig Angebote gibt und die dann bereit sind umzuziehen in Regionen, wo eben händeringend nach Auszubildenden gesucht wird. Allerdings ist es auch klar, das macht Herr Hubertus Heil immer wieder deutlich, dass das nicht reicht. Und das sagen auch die Experten. Deutschland braucht Einwanderung aus Drittstaaten. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung an der Bundesagentur für Arbeit, die sprechen davon, dass pro Jahr 400.000 Arbeitskräfte einwandern müssen nach Deutschland, um eben keine Lücke entstehen zu lassen.
Da würde ich aber gern noch mal reingrätschen und auch gerne diese These noch mal hinterfragen, die wir ja aus der Wissenschaft und auch aus der Wirtschaft seit Jahren schon hören, dass wir mehr Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Wenn ich mir heute angucke, auch wie medial jetzt aufgegriffen wird, dieser neue Gesetzentwurf, dann entsteht bei mir der Eindruck, also dieses Fachkräfte-Einwanderungsgesetz mit Arbeitskräften aus dem Ausland, das ist ein ganz großes, dickes Ding. Ach so, und dann haben wir da noch dieses kleine Anhängsel. Ja, wir wollen auch die inländischen Fachkräfte fördern. Ist das jetzt sehr polemisch von mir gesehen oder ist da was dran?
Ja, du hast schon recht, was die mediale Abbildung vielleicht angeht. Da ist dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz stärker im Zentrum. Und da droht diese Aus- und Weiterbildungsinitiative so ein bisschen unter den Tisch zu fallen, sozusagen in der medialen Aufmerksamkeit. Aber ich denke, das macht Hubertus Heil halt auch bei jeder Gelegenheit wirklich auch deutlich. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Es geht nicht nur darum, Fachkräfte oder normale Arbeitskräfte auch aus dem Ausland anzuwerben, sondern es geht auch darum, die über 2 Millionen Arbeitslose in Deutschland zu aktivieren. Und darauf zielt ja zum Beispiel auch die Reform des Bürgergelds, vorher ja Hartz IV. Da wurde ja dann vereinbart, dass die Aus- und Weiterbildung Vorrang haben soll bei der Behandlung sozusagen, bei der Begleitung von Arbeitslosen. Bisher ist es ja so, dass die jede Arbeit annehmen müssen und sie eben dann nicht die Gelegenheit haben, zum Beispiel einfach nochmal eine Ausbildung zu machen, zum Beispiel. Das wird geändert, das wurde geändert und insofern ist es schon auch ein wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf.
Dennoch kann ich dich nochmal fragen oder nochmal nachfragen, warum wir nicht erst einmal die eigenen Fachkräfte richtig ausbilden? Oder sagst du, das passiert jetzt eigentlich schon in ausreichendem Maße?
In ausreichendem Maße, das ist die Frage, ob das bis jetzt und heute schon so ist. Da muss mehr getan werden. Aber Heil schreibt sich ja auf die Fahnen, das eben auch auf die Agenda genommen zu haben. Und da muss man mal gucken, wie das dann in der Praxis sich wirklich entwickelt und wie das dann wirklich auch aussieht, ob das Erfolg hat. Aber ich denke mal, der Ansatz ist der richtige. Denn es ist so, auch wenn du jetzt die Arbeitslosen beispielsweise in Deutschland alle aktivieren würdest, das würde die Fachkräfte, den Fachkräftemangel in Deutschland alleine nicht beheben. Also man braucht auch Zuwanderung aus dem Ausland, ganz klar.
Und damit springen wir zurück zu dem Gesetzentwurf, der heute im Kabinett beschlossen wurde. Magst du uns da noch einige Details mehr nennen, was sich genau ändern würde, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt?
Genau, das besteht aus 3 Säulen. Ich komme mal vielleicht als ersten Säule. Das betrifft Personen mit akademischer Ausbildung oder einem Berufsabschluss. Diese Leute, die im Ausland sich befinden, die müssen erstmal einen Arbeitsvertrag in der Tasche haben, der auch gleichwertig ist zu den Arbeitsbedingungen wie Inländer. Neu ist, dass die Qualifikation ihrer Ausbildung nicht mehr aus dem Ausland heraus nachgewiesen werden muss, sondern das kann in Deutschland dann nachgereicht werden. Das heißt, die Leute können erstmal nach Deutschland einwandern sozusagen, anfangen zu arbeiten und dann kann man die Qualifikationen nachreichen. Denn das war eine wahnsinnig große Hürde in den letzten Jahren immer wieder, was abgeschreckt hat, Leute wirklich nach Deutschland zu kommen. Die sind dann lieber in andere Länder gegangen. Ja, und diese Personen, die können dann auch in Zukunft in allen Bereichen arbeiten, nicht nur in dem Bereich, in dem sie ausgebildet sind, solange sie nämlich einen Arbeitsvertrag dann von einer deutschen Firma hier in Deutschland beispielsweise in der Tasche haben. Und bei IT-Fachkräften zum Beispiel, da werden auch keine deutschen Sprachkenntnisse mehr verlangt, so wie das bis jetzt der Fall ist. Denn es ist allen klar, in der IT-Branche ist Deutsch einfach nicht mehr die Verkehrssprache, sondern im Prinzip Englisch. Und was sich noch verbessert für diese Person mit akademischer Ausbildung oder Berufsabschluss, dass der Zuzug der Familienmitglieder auch erleichtert wird. Bisher ist es so, dass da auch wirklich Deutschkenntnisse abgefragt werden und das wird jetzt nicht mehr nötig sein. Das ist die erste Säule.
Das ist erst die erste
Säule. Okay. Das ist die erste Säule, genau. Wie gesagt, da ging es jetzt um die Personen mit akademischer Ausbildung oder Berufsabschluss. Die zweite Säule, das sind Personen, die einen Berufsabschluss haben, der im Ausland anerkannt ist oder über eine Berufserfahrung, über langjährige Berufserfahrung verfügen. Auch die müssen erstmal einen Arbeitsvertrag vorweisen, bevor sie nach Deutschland einreisen dürfen und einwandern dürfen. Sie brauchen einen Berufsabschluss, der im Ausland staatlich anerkannt ist oder eben 2 Jahre Berufserfahrung, zum Beispiel eine Pflegekraft im Krankenhaus oder so. Wenn die 2 Jahre dort gearbeitet hat im Krankenhaus, dann ist das ausreichend, wenn sie denn aber einen Arbeitsvertrag in der Tasche hat. Und auch dieser Berufsabschluss, der muss nicht vorab anerkannt werden vor Einreise, sondern das kann man auch dann nachreichen. Und die dritte Säule, das ist das ganz Neue dann im Prinzip, das sind Menschen mit Potenzial, die brauchen keinen Arbeitsvertrag vorzuweisen, die können sich aber bewerben aus dem Ausland heraus für eine sogenannte Chancenkarte, die dann wiederum dazu berechtigt, in Deutschland dann selber nach einem Arbeitsplatz zu suchen. Und das ist im Prinzip das kanadische Modell, dieses Punktesystem, von dem wir ja schon oft gehört haben. Es werden Punkte verteilt für die Qualifikation, für Sprachkenntnisse, für Erfahrungen in Mangelberufen beispielsweise, auch für einen gewissen Deutschlandbezug. Das heißt, wenn du jetzt schon mal 6 Monate in Deutschland gelebt hast, dafür gibt's Punkte oder auch für dein Alter. Also das ist ganz ähnlich und ganz eng angelehnt an das System in Kanada. 2 rote Linien gibt es, das betont Hubertus Heil immer wieder. Es soll erstens kein Lohndumping durch Einwanderung geben und es darf auch keine Einwanderung in Sozialsysteme geben.
Doc Oliver, ich gebe jetzt doch noch mal den Advocatus Diaboli, denn ein erklärtes Ziel ist ja, dass alles leichter werden soll bei der Zuwanderung und es weniger bürokratisch zugehen soll. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, gewinne ich nicht unbedingt den Eindruck, dass es weniger bürokratisch wird. Täusche ich mich da?
Ja, es hört sich kompliziert an, ne? Aber wir kommen auch gleich nochmal drauf. Hubertus Heil und die Innenministerin Faeser, die waren ja kürzlich in Kanada und haben sich das da angeschaut und haben da auch viel mit Migranten gesprochen, die da in den Unternehmen arbeiten, und die haben das alle berichtet, wie das funktioniert. Sehr easy, alles online. Du kannst, wenn du im Ausland sitzt, Online-Formulare ausfüllen und dann sagen, die und die Qualifikationen habe ich, das und das Alter habe ich, und dann kannst du dich schon ausrechnen lassen, sozusagen, welche Chancen hättest du eben, so eine Chancenkarte zu bekommen und nach Deutschland einreisen zu können. Und so ein ähnliches System schwebt den beiden Ministern auch vor. Müssen wir mal abwarten, ehrlich gesagt, wie einfach das dann umsetzbar ist, denn in Sachen IT sind wir ja auch nicht gerade Weltmeister.
Und du hast diese Reise ja begleitet vergangene Woche als Berichterstatter und warst mit Hubertus Heil und Nancy Faeser unter anderem in Kanada. Hast du denn dort den Eindruck gewonnen, dass so wie das dort läuft, das bei uns auch umsetzbar wäre? Oder sind wir Deutschen da am Ende wieder viel zu kompliziert für?
Ja, das bleibt abzuwarten. Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich meine, der Ansatz ist absolut richtig und auch notwendig, aber wir haben natürlich auch eine ganz andere Tradition hier in Deutschland. Also Kanada ist einfach ein Einwanderungsland, genauso wie die USA. Und wir haben uns da Unternehmen angeschaut und mit ganz vielen Mitarbeitern auch gesprochen. Ich fand das schon sehr bemerkenswert, wie divers die Unternehmen dort aufgestellt gewesen sind oder sind. Da ist es einfach kein Thema, wenn irgendwie eine Frau ein Kopftuch trägt oder ein Mann einen Turban. In Kanada, da wird Diversität auch gefeiert und auch positiv nach vorne gestellt und nicht als Gefahr für eine irgendwie geartete nationale Identität angesehen. Und das ist in Deutschland einfach so einfach nicht der Fall. Da wird Einwanderung, Migration sehr stark als Gefahr, auch als Gefahr für die Identität dieser Gesellschaft angesehen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und ich habe selber auch mit Migranten gesprochen dort in Kanada. Die sagten alle, ja, es war total einfach, es läuft alles online. Viele haben gesagt, es war ganz wichtig, dass man auch seine Familie mitbringen kann. Das war kein Problem. Die Ehepartner, die dürfen auch arbeiten. Da herrscht schon auch, wenn man sich da in den Unternehmen bewegt hat, eine sehr starke Willkommenskultur. Das ist einfach so. Die Leute fühlen sich aufgenommen und gebraucht. Das sagen sie auch ganz, ganz klar selber auch. Sie werden als Teil der Gesellschaft akzeptiert und geschätzt. Und hinzu kommt noch ein anderer wichtiger Punkt, den sich die beiden Minister auch mitgenommen haben. Denn in Kanada zum Beispiel, da ist es dann so, dass du nach 3 Jahren bereits, wenn du dort lebst, die kanadische Staatsbürgerschaft beantragen kannst, und du musst dort auch nicht die ursprüngliche Staatsbürgerschaft ablegen. Und das haben ganz viele auch gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich für dieses Land entschieden zu haben. Denn es ist ja klar, dass niemand gerne seinen Pass oder seine Identität irgendwie ablegen möchte. Ganz praktische Probleme kommen noch hinzu, wenn du zum Beispiel Iranerin bist oder Iraner. Das Land lässt dich überhaupt gar nicht aus der Staatsbürgerschaft raus. Und wenn wir hier in Deutschland sagen, ja, sorry, aber du müsstest dann erstmal deine iranische Staatsbürgerschaft ablegen, um überhaupt dich für die deutsche zu bewerben, dann sagen die Leute halt, dann fühlen die sich abgeschreckt und dann gehen die lieber in ein anderes Land. Und davon habe ich einige gesprochen, die sogar in Deutschland gelebt haben, gesagt haben, wir gehen weiter. Also mal als Beispiel, plastisches Beispiel vielleicht noch ganz kurz. Da hat ein Mitarbeiter berichtet, er hätte im letzten Monat die kanadische Staatsbürgerschaft bekommen, und der grinste über das ganze Gesicht. Der zuständige Immigrationsminister Fraser heißt der, der war dabei und der klatschte begeistert in die Hände und sagte hier Congratulations, und auch alle Kolleginnen und Kollegen, die da drum standen, die haben gejubelt. Ja? Und das ist so eine Szene, die ich mir in Deutschland so schlecht vorstellen kann.
Die junge Iranerin, die du getroffen hast, von der du gerade erzählt hast in Kanada, die haben wir ja zu Beginn dieser heutigen Podcast-Folge auch schon kurz gehört. Du hattest sie porträtiert in einer deiner Reportagen. Was mir jetzt spontan noch einfiel, was ist mit der Sprachbarriere? Kanada ist ein tolles Ziel, weil alle Englisch sprechen, aber die deutsche Grammatik schreckt doch möglicherweise auch eher ab, oder?
Ja, absolut. Die deutsche Sprache ist natürlich ein Handicap. Also Hubertus Heil sagt immer, 100 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Deutsch, davon leben 80 Millionen in Deutschland und dann noch eben einige Millionen in Österreich, aber das war es dann auch schon. Also die englische Sprache ist natürlich ein total wichtiger Aspekt, dass Leute dann sich für Kanada oder die USA oder auch Australien dann entscheiden, weil die Sprachbarriere nicht so hoch ist. Und gerade deswegen müsste man auch in Deutschland die Hürden viel stärker runtersetzen und die Bürokratie verkleinern, minimieren und werben auch für das Land, werben dafür, nach Deutschland zu kommen, gerade weil sich viele vielleicht von der deutschen Sprache auch abgeschreckt fühlen.
Dirk, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber zwei Aspekte möchte ich gerne noch ansprechen. Zum einen die Sorge, die doch bei einigen, vielleicht gerade auch aus den mittleren und kleinen Einkommensgruppen umgeht, dass verstärkte Zuwanderung aus dem Ausland sich auf das Lohnniveau in Deutschland auswirken könnte. Siehst du diese Sorge als begründet an?
Nicht wirklich, denn da sind schon Sicherungsvorkehrungen eingezogen worden. Lohndumping soll ausgeschlossen werden, dadurch, dass diese Arbeitsverträge, die vorgelegt werden und vorgewiesen werden müssen, denen von Inländern gleichgestellt sind. Das heißt, du kannst jetzt keinen Arbeitsvertrag vorlegen, wo einfach der Mindestlohn unterschritten wird. Das geht nicht. Und es wurden Lohnuntergrenzen auch eingezogen. Das heißt also, Billigarbeitskräfte jetzt in Massen nach Deutschland zu holen, das ist mit den neuen Regeln nicht möglich.
Und ein letzter Punkt, der auch noch gerade jüngere Menschen umtreibt, ist die Work-Life-Balance. Also kurz gesagt, weniger arbeiten, mehr für das Privatleben Zeit haben. Auch von der Vier-Tage-Woche wird immer öfter jetzt gesprochen und berichtet. Wäre beides leichter umzusetzen in Deutschland, wenn wir mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland bekommen?
Ich würde sagen, das liegt auf der Hand, die Antwort. Das ist ganz klar so. Wenn du eben keinen Mangel an Fachkräften hast oder Arbeitskräften insgesamt, hast du einen größeren Pool an Arbeitskräften und das erhöht die Flexibilität für die Leute, die dort arbeiten, auch was die Arbeitszeit angeht, ganz klar.
Ein riesengroßes Thema, über das wir da gesprochen haben, deswegen auch ein bisschen länger heute. Aber ich habe viel gelernt. Danke dir aus unserem Hauptstadtstudio, Dirk-Oliver Heckmann.
Sehr gern.
Das war der Tag im Tag. Unser Deutschlandfunk-Podcast ist zu Ende, zumindest für heute. Fürs Zuhören bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Danke und tschüss.